Vielleicht sieht man heute ein bisschen schlechter, weil es hell ist, aber ich hoffe, dass es ausreicht. Wie ihr seht, wir haben heute eine Eigenschaft oder eine Tugend Jesu, eine ganz besondere. Und so wie wir gestern den Hohepriester gesehen haben, er hatte so verschiedene Kleidungsstücke und wir durften es so ein bisschen betrachten. So dürfen wir heute auch Demut betrachten. Und wisst ihr, Demut ist verglichen wie ein Kleidungsstück. Mit einem Kleidungsstück verglichen. Und wir werden heute es betrachten. Und zuerst muss ich bekennen, wisst ihr, ich dachte, ich habe ein einfaches Thema bekommen. Und als ich mich vorbereitete, ich habe mir extra einen Tag vorbereitet, ich habe gedacht, so, heute werde ich mich nur für dieses Thema vorbereiten. Und wisst ihr, ich bin fast bis Mittag. Ich kam nicht durch, ich betete. Ich rief zu Gott und ich kam nicht durch. Und Gott hat es mir auf einmal verschlossen. Und wisst ihr, deshalb weiß ich, das, was ich heute sage, das ist keine leichte Kost. Ist kein Salat, ja? Echt, ich mein's auch so aufrichtig. Und doch braucht es jeder. Jeder, der, auch die jetzt neu geboren sind, die dürfen schon das verstehen. Und wir wollen heute betrachten die Demut Jesu. Und wir wollen heute auch betrachten, warum das auch wir Demut brauchen. Und ich hoffe, dass Gott heute zu einem jeden redet, je nachdem, jedem Einzelnen ganz persönlich und wie Maria zu Jesu Füßen lernen konnte, so ganz persönlich jeder Einzelne. Und erstmal fangen wir an mit der Einladung. Jesus sagt, kommt her zu mir. Alle, die ihr mühselig beladen seid, kommt her. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Und jetzt kommt's. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und wisst ihr, Jesus ladet ein und ich habe jetzt hier unterstrichen, kommt her und lernt. So sehen wir, es ist heute so eine ganz kleine Fortsetzung, dass wir lernen, aber erstmal etwas ganz Bestimmtes. Wir haben gestern so einen Überblick gehabt, heute ganz Bestimmtes. Und wisst ihr, Jesus gibt das, was er hat. Und ich möchte so einen ganz kleinen Überblick machen. Wir werden versuchen, richtig so auf Jesus schauen, wie er es gemacht hat. Einige Verheißungen an Demütige, an Kleine, Niedrige. Und wir werden auch die falsche Demut betrachten. Natürlich auch Gegensatz von Demut. Und dann einige Hilfestellungen für unser geistliches Leben. Und wir werden auch den Segen der Demut betrachten. Aber ich sag's, ich versuche mich kurz zu fassen, weil das ist sehr umfangreich, dieses Thema. Und versuche ganz möglich einfach, ja, dass jeder es versteht. Und erstmal, was ist Demut? Wie denkt ihr, jetzt ein Bild, das jeder schon gesehen hat. Auf der Straße sitzt ein Bettler. Und denkt ihr, er will das? Er will es nicht, er muss es. Oder wurde gezwungen oder irgendwie. Und ich denke, dass Gott besonders diesen Menschen helfen kann. Deshalb möchte ich euch ans Herz legen. Und das ist mir bewusst geworden, neu bewusst, dass gerade diesen Menschen kann Gott helfen und will helfen. Jetzt kommen wir nochmal zu Demut. Was ist Demut? Es ist eine der schönsten Tugenden. Ein Prediger sagte, es ist die seltenste Blume in Gottes Garten. Und er hat nicht zu viel gesagt. Und Demut wird nicht in einer Menschenschule gelehrt. Ihr wisst das selbst, ne? In der Schule oder so, in unserer Gesellschaft lernt man alles andere als Demut. Und selbst Jesus hatte mit seinen Jüngern viel Mühe gehabt. Weil das natürliche Herz, es sucht nicht Demut. Es möchte anerkannt werden und etwas größer sein, bekannt werden, reich werden und etwas werden, sich einen Namen machen. Und wir wissen, dass gleich am Anfang der Bibel lesen wir eine ganz kurze Geschichte von Babylon, ja, die erste Stadt. Und dann war da einer Nimrod. Er war der Erste, der angefangen hat, groß zu werden auf Erden. Er hat sofort Menschen unter sich gebracht. Und so vorwärts, wir wollen uns einen Namen machen. Hoch hinaus, ne? Und was wurde? Zerstreut, verwirrt und auseinandergelaufen. So sehen wir, das ist das menschliche Herz, es ist ein Same Satans da. Und wir wollen jetzt die andere Seite sehen. Und Augustinus wurde einmal gefragt, was ist die erste Tugend? Dann sagte er, Demut. Und dann wurde er gefragt, was ist die zweite? Und er sagt, Demut. Was ist die dritte? Und er sagt wieder, Demut. Seht mal, lohnt sich's, Demut betrachten. Lohnt sich's, irgendwie aufschauen. Und was ist eigentlich Demut? Und es ist wirklich eine der schönsten Tugenden. Und ich möchte so gerne, dass Gott uns heute zeigt, was es ist. Es ist ein Gegensatz von Stolz und Hochmut. Ja, jetzt möchte ich euch fragen, was ist Demut? Schön, ja. Ja, das ist die tätige Demut. Schön. Unterordnung. Ja, mit anderem Wort Herzensniedrigkeit. Ja. Dann kann man noch sagen, das ist ein Kleinsein in eigenen Augen. Man kann sehen, das ist eigentlich, das ist ein Geheimnis Davids. Als er damals von seiner eigenen Frau, von Michal, verachtet wurde, da hat er gesagt, ich will noch kleiner werden in meinen Augen, in meinen eigenen Augen. Und jetzt aber möchten wir kurz unterstreichen, es ist nicht ein sich kleiner machen, als man ist, ne? Sondern es ist ein Wissen um die eigene Nichtigkeit im Vergleich zu der Größe Gottes. Und dann möchte ich einmal noch etwas, ein Oberbegriff. Demut ist ein Geheimnis. Wir wissen, Bibelstellen, das Geheimnis des Herrn ist unter den Frommen. Ja, jetzt kommen wir ein bisschen so zur Begriffserklärung. Was ist Demut? Was haben eigentlich Menschen darunter gesehen oder wie sie das definiert haben. Und in der Wikipedia, da steht natürlich viel, aber ich habe es so ein bisschen zusammengefasst. Es ist der Ausdruck, dieser Ausdruck kommt aus dem altdeutschen Diomuti, dienstwillig, oder Gesinnung eines Dienenden. Dann die Wurzel des hebräischen Wortes enthält die Bedeutung vom sich beugen oder sich herabbeugen. Und was ich jetzt nicht hier geschrieben habe, aber mit anderen Wort, Demut, das ist dienende Liebe. Dienende Liebe. Ja, jetzt wollen wir zu Jesus kommen und bei Jesus Demut lernen. Von ihm heißt es so wunderbar, er erniedrigte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Wisst ihr, das ist so geheimnisvoll. Allein schon, wenn man das betrachtet, er als Gott wurde Mensch. Ja? Er als Gott wurde Mensch. Und außerdem, ja, allein schon diese ganz große Stufe. Aber er tat noch einen Schritt und er ist im Stall geboren. Wisst ihr, ich staune jedes Mal, wenn ich das betrachte. Kein Königshaus wäre würdig, dass der Gott, der Schöpfer des Himmels, der Erde, und damals die Menschen, die wussten gar nicht, was alles diese Sterne bedeuten. Dass ein Stern, ne? Die Erde, das ist eigentlich ein Stäubchen gegenüber einem Stern. Und Milliarden von Sternen oder Billionen und Billiarden von Sternen und hier eine kleine Erde. Und da wird ein Mensch namens Jesus geboren. Ich möchte so, dass ihr das ein bisschen so versteht, verinnerlicht. Und dann nicht in einem Königshaus, in einem Stall. So tief kann sich nie einer erniedrigen. Und dann, gestern haben wir schon ein bisschen erwähnt, wird er verfolgt, muss flüchten nach Ägypten. Herodes, er wurde gesagt, Herodes der Große, sehen wir, verfolgt den kleinen Jesus. Sucht, wo ist der neugeborene König? Ich will ihn anbeten. Aber dieses tückische Herz. Und jetzt, das ist noch das eine. Er ist in einfachsten Verhältnissen groß geworden. Der hatte keine gute Kleider, kein fließendes Wasser. Wie wir es heute haben, diese Bequemlichkeiten, das hatte er nicht. Noch ein Stück weiter. Er hat die Schrift nicht gelernt. Und damals, wer die Schrift nicht gelernt hat, der Judenschule, das war erstmal Schrift lernen. Er hatte keine Ausbildung. Können wir das verstehen? Er hatte nicht dieses Vorrecht zu lernen wie ihr. Und doch wusste er alles. Und was mir so besonders ist, er hat dort gesiegt, wo Adam versagt hat. Er hat die Versuchung bestanden. Da kommt zu ihm der Teufel und sagt, siehe, zeigt ihm die Welt, alles das werde ich dir geben. Bete nur mich an. Und Jesus beugt sich nicht, um groß zu werden. Jesus bleibt, wie er ist, klein, demütig. Wisst ihr, es gibt so viele Sekten auf dieser Welt, wo so viel, man schaut, oh, da breitet sich aus. Aber wenn man hineinschaut, Zum Beispiel in der Gründer der Moon-Sekte, er schreibt, wie er eigentlich berufen wurde. Und dann suchte er, also Gott, und auf einmal erschien ihm sozusagen Jesus und sagt, stell dir vor, du bist ein großer Boss, welcher du eigentlich auch bist. War das Jesus? Natürlich nicht. Das war immer derselbe, die alte Schlange. Und ja, und dann breitet sich aus. Und dann wird gesagt, du musst reich werden, du musst etwas werden und so. Jesus gibt dir alles. Betrug, Lüge. Da ist kein Jesus. Hier. Wer weiß, wo das steht? Jesaja 53. Er war der Allerverachteteste und Unwerteste. Ja, das war Jesus. Und er hat das gerne gemacht. So können wir bei Jesus Demut lernen. Einfach schau auf Christus. Schau auf ihn, wie er war, wie er ist. Und lerne bei ihm. Und wir wollen jetzt noch ein Stück weiter gehen. Jesus hat sich keine Erfolge sich selbst zugeschrieben. Das können wir bei ihm ganz präzise lernen. Er sagte in Johannes 7, Vers 16, die zweite Hälfte, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Sehen wir, eigentlich Jesus, er ist das Wort, ja? Aber er sagt, das ist nicht mein, ist nicht, meine Lehre ist nicht von mir. Dann weiter, Johannes 14, Vers 24, da sagt Jesus, und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Wieder, er ist das Wort und er nimmt sich nicht diese Ehre. Noch in demselben Kapitel sagt Jesus, der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Wieder, er schreibt sich das nicht zu. Und Jesus hat uns gesagt, ihr werdet größere Werke tun. Da können wir lernen, wisst ihr? Wir können nur auf diesem Wege dahin kommen. Und dann sagt Jesus in Johannes 8, Vers 50, ich suche nicht Ehre bei den Menschen. Wisst ihr, es ist nicht Unnatürliches, wenn ein Mensch Ehre sucht. Es ist im Menschen drin, aber für ein Kind Gottes. Wir sollen bei Jesus lernen. Und dann, Jesus sagt im Johannes 5, Vers 41, ich nehme nicht Ehre von Menschen. Ich habe das jetzt nicht hier drauf, aber das im Zusammenhang. Ich nehme nicht Ehre von den Menschen. Und dann ein Stück weiter geht er weiter, Vers 44, und sagt, wie könnet ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt? Seht mal, es ist ein Hindernis im Glauben. Und unser Glaube wird größer, wenn wir unsere eigene Ehre absagen. Das ist auch ein kleines Geheimnis. Gott möchte uns allen darin helfen. Und ja, jetzt kommen wir zu den Verheißungen an die Demütige. Es ist ganz wichtig. Es ist einfach und schlicht das Wort, ja? Und lasst dieses Wort nicht ins Gehirn kommen, sondern in euer Herz. Erste Verheißung. Die Hoffart des Menschen wird ihn stürzen. Aber der Demütige wird Ehre empfangen. Sehen wir? Er wird finden genau das, was er nicht sucht. Aber er wird's nicht nehmen, ja? Es heißt, einen Ältesten sollte man ehren oder die wohl vorstehen, halte man zwiefacher Ehre wert. Aber er darf's nicht nehmen. Es ist nicht sein. Wenn er's nimmt, dann hat er Gott beraubt. Oder einer kommt dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Erstmal ein Muss, aber die Ehre gehört Gott. Seht man, das Wort ist eigentlich einfach. Weiter. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Es ist einige Male in der Bibel zitiert, der Demütige gibt Gnade. Wisst ihr, es gibt diese leere Gnadenwahl, die erwählende Gnade. Und dann sagt Gott, welchem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und dann manche stolpern an dieser Bibelstelle und sagen, ja, Gott hat gesagt, welchem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Lies mal das Wort. Hier steht es. Gnädig ist Gott dem, der Gnade sucht. Und wer Gnade sucht, der wird finden, dass sie dem Demütigen gegeben wird. Und er wird unbedingt auch dann Gnade finden. So einfach ist das Wort. Und wir sehen hier immer wieder den Gegensatz. Aber wir werden darauf noch kommen. Jetzt noch ein klein bisschen weiter. Wo Hochmut ist, da ist Schande. Aber Weisheit ist bei den Demütigen. Und wisst ihr, liebe Jugendliche, ich möchte euch ein kleines Geheimnis sagen. Wisst ihr, die Demut, die ist im Wort nicht so beschrieben, wie zum Beispiel die Weisheit. Die Weisheit, die ist so genau und präzise beschrieben. Die Liebe ist beschrieben. Was Liebe ist? Die Liebe ist langmütig. Und so weiter. Sucht nicht das Ihre. Das ist so beschrieben, so schön. Und dann weißt du, was Liebe ist, kannst auch von allen Seiten suchen. Genauso, es wird beschrieben, was Weisheit ist. Die Weisheit von oben ist auf ersten keusch, danach friedsam, geduldig. Lässt sich sagen, ja, eigentlich weiß man das gut, aber wenn man da oben steht, dann, ich sag's mal ganz kurz. Jakobus 3, da heißt es im 17. Vers, die Weisheit aber von oben her ist aufs Erste keusch, danach friedsam, gelinde, lässt sich sagen, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ohne Heuchelei. Seht mal, aber da steht, Weisheit ist bei den Demütigen. Und das ist der Weg zur Demut. Hier, suche Weisheit. Dann fängst du an, Weisheit suchen. Dann heißt es, ja, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Sehen wir? Und wenn man so genau sucht, du wirst unbedingt immer wieder nächste Schritt finden. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Und das heißt, der Demütige ist gottesfürchtig. Dieses Coole, dieses, ja, etwas sein wollen, das wird weggehen. Noch welche Verheißungen? An Niedrige und Kleine. Das ist eigentlich das Gleiche, nur von der anderen Seite. In Psalm 113, Vers 5 und 6, da heißt es, der sich so hoch gesetzt hat und auf das Niedrige sieht, im Himmel und auf Erde. Er schaut herab. Wisst ihr, dieses Ansehen Das ist kein Beobachten. Das möchte ich euch sagen, das ist kein Beobachten. Wenn Gott ansieht, so wie Abel, er bringt ein Opfer. Und dann heißt es, und Gott sah gnädig an sein Opfer. Das ist mehr. Er hat sich ihm zugewandt. Oder als Maria betet, Gott hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Sie durfte Mutter Jesu werden. Und ich sage, wisst ihr, ich sage jetzt kein Wort zu viel, wenn ich sage, Maria war zu diesem Zeitpunkt die Niedrigste, die Demütigste auf Erden. Weil sie durfte Mutter Jesu werden. Und dann weiter. Eine besondere Verheißung. Ich liebe sie. Aus dem Kleinsten sollen 1000 werden und aus dem Geringsten ein mächtiges Volk. Wisst ihr, Jesus hat einmal gesagt, wenn du sehst, der Seemann geht aus Sehen und einiges fällt irgendwohin und dann jetzt auf deinen guten Acker, das eine bringt 30-fältig, 60-fältig, 100-fältig. Und auf einmal sehen wir ein 1000-fältiges. Und dann, und wisst ihr, als ich früher die Bibel gelesen habe, dachte ich, Mensch, wenn aus dem Kleinsten schon 1000 werden sollen, ja, was wird aus dem Größeren? Falsch verstanden. Wer war der Kleinste? Jesus natürlich, aber nach ihm. Johannes. Das hat sich buchstäblich in Johannes erfüllt. Er hat gesagt, ich bin nicht wert, dass ich ihm seine Schuhriemen löse. Sieht man, wie klein er war. Wer bist du? Ja, ich bin eine Stimme eines Predigers, nicht mal ein Prediger. Wisst ihr, er ist so, mich fasziniert eigentlich Johannes. Und ich habe betrachtet ihn von allen Seiten. Aber jetzt der Geringste. Wer war der Geringste? Paulus. Wisst ihr, Paulus sagt, ich oder mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen. Epheser 3, Vers 8, sagt er, mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist gegeben diese Gnade, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum Christi zu verkündigen. Wisst ihr, wie ich mich freue, dass ich diese Perle euch heute zeigen darf? Das ist eine Perle, die ist die schönste, die herrlichste unter allen Tugenden. Und jemand hat mal gesagt, Paulus, das war ein Prahler. Nichts da. Er, der Geringste. Aber einmal sagte er, ich arbeite mehr, denn sie alle. Aber dann gleich sofort korrigierte oder präzisierte sich, sagte er, aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Seht mal, die Gnade ist bei den kleinen, demütigen. Und die Gnade, das ist eine Kraft. Der Demütige bekommt Gnade. Der kleine, geringe. Jetzt noch ein bisschen weiter. Jesus sagt, wer sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Wisst ihr, das ist schön, wenn man selbst will. Und wenn Jesus sieht das Wollen des Herzens, dann hilft er uns. Ich möchte bei euch heute nichts anderes als dieses Wollen wecken. Und Jesus wird euch helfen dann. Jetzt wollen wir einmal einige Gefahren betrachten. Die Gefahr der falschen Demut. Weil, wisst ihr, wenn man so Demut sucht, der Feind ist ja auch hier. Und es ist die ihr wisst, in allen, überall, wo es Menschen gibt, dort, wo etwas Wertvolles gibt, gibt es auch Fälschungen. Und in Kolosser 2, 23, aber auch Kolosser 2, 18, ich lese mal das. Lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen, oder niemand, die andere Übersetzung sagt, das Ziel verrücken, der sich selbst gefällt in falscher Demut und Verehrung der Engel und sich dessen rühmt, was er geschaut hat, und ist ohne Grund aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn und hält sich nicht an dem Haupt. Wisst ihr, sobald sich jemand groß macht, hält er sich nicht mehr am Christus. Das wird verfallen. Und Vers 23, dann heißt es, die zwar einen Schein der Weisheit haben, durch selbst erwählte Frömmigkeit und Demut, und dadurch, dass sie den Leib nicht schonen, sie sind aber nichts wert und befriedigen nur das Fleisch. Ja, man kann stolz werden auf eigene Demut. Und der Teufel ist hinterher. Oh, guck mal, du bist demütig. Er ist ein Lügner, der Teufel. Wisst ihr, wenn jemand Demut von Gott bekommt, dann wird Satan ihn versuchen und zeigen, guck mal, du bist demütig. Jetzt wollen wir kurz die Pharisäer anschauen. Jesus sagte, weh euch, ihr Heuchler. Seht mal, das ist gerade dieses nach außen demütig. Die haben sich lange Kleider, Zipfel und so, Gebet standen. Die waren gerne gesehen von den Leuten oben an dem Tisch. Und Jesus sagte, alles, was sie tun, tun sie, dass sie von den Leuten gesehen werden. Und warum war das? Wir haben gestern schon gesehen, Nikodemus ist gekommen. Und die anderen, die wussten, ja, Jesus ist ein Lehrer. Aber Jesus sagte, sie taten nicht Buße. Und wenn man diesen Vers liest, damit sie ihm danach geglaubt hätten. Wisst ihr, manche beten und kommen nicht so richtig durch, ja? Aber Buße, dass sie sich vor Gott beugen, echte Buße, sich beugen, demütigen vor Gott. Und dann bekommt man Gnade. Und dann kommt der Glaube. Und ich kann das immer wieder bestätigen, auch gestern, wir haben gebetet und man betet mit und merkt, wie sie Schritt für Schritt wieder Glaube wächst. Klein. Und indem ein Mensch sich demütigt und sagt, Herr, ich habe das getan, ich habe das, vergib mir. Und ich habe das getan, zeig mir, was ich noch getan habe. Wisst ihr? Und der Glaube wächst. Der Glaube wächst. Und dann auf einmal kommt die Wiedergeburt, Durchbruch. Schön. Jesus sagt, von dem Pharisäer und dem Zöllner. Das sind zwei Menschen. Der eine sagt, Herr, ich danke dir, dass ich nicht bin wie der. Schaut herab. Und ich faste und ich tue das und das. Zählt auf, was er alles isst und so. Und weiß gar nicht, dass der Satan sich freut. Und der Zöllner sagt, Gott, er wagte gar nicht die Augen aufheben und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und wisst ihr, das war genug, weil er die Wahrheit gesagt hat. Er hat sich erkannt, wer er ist. So, Gefahr falscher Demut, Wissen betrachtet. Jetzt einfach ein kleines Bild. Ist das Demut? Katholische Priesterweihe. Ich bin auf dieses Bild gestoßen. Ich dachte, vielleicht gibt's wirklich Demütige dabei. Ich will nichts sagen, ne? Aber dieses Äußere, Und ich habe ein Bild gesehen, wie der neue Papst Franziskus irgendeinem den Fuß küsst. Das ist Schauspielerei. Und die Engel weinen. Jetzt wollen wir die Feinde der Demut betrachten. Und wisst ihr, das ist wieder so, vielleicht von anderer Seite, eine kleine Hilfe für uns, wie wir weiterkommen können. Ja, jetzt lasst uns mal zusammen diese Arbeit machen. Das sind Riesen, ne? Riesen, unsere Feinde. Der größte Riese, den es gibt. Ja, das sowieso. Satan. Satan natürlich. Ja, schön, gut erkannt. Stolz. Noch? Ja, Hochmut. Und ich habe so ein bisschen aufgezählt. Stolz, Hochmut, Hoffart, egal wie sie heißt, Ehrsucht, Strebe nach Ansehen, nach Reichtum, nach Wohllust, nach Anerkennen der Menschen, Verachtung anderer, Eitelkeit. Und diese Liste, die ist noch so lang. Das sind Feinde. Und wir haben gesehen, wo wir diese Verheißungen an Demütige gesehen haben. Und da stand dieses Gegenüber. Die Hoffart des Menschen wird ihn stürzen. Oder Gott widersteht dem Hochmütigen. Wo Hochmut ist, da ist Schande. Seht mal, das ist eigentlich, das sind unsere Feinde. Und wir wollen heute nicht, weißt du, in die Luft fechten, sondern einfach sehen unsere Feinde und das Schwert Christi nehmen und es gut anwenden heute. Jetzt Eitelkeit. Wir wollen ein bisschen näher nehmen. Aus Lateinischem heißt es Vanitas. Das ist die übertriebene Sorge um die eigene körperliche Schönheit, den eigenen Körper, das Aussehen und die Attraktivität. Wisst ihr, ich will heute nicht sagen, ja? Ja, ihr dürft das nicht und so. Ich möchte, dass der Heilige Geist selber redet und einfach zeigt, ja, es ist so schön und gut, dass wir in der Gemeinde Gottes keine Gesetze haben. Wo Gesetz gemacht wird, die Haare müssen unbedingt so sein, oder? Das muss unbedingt so sein. Wisst ihr, in der Gemeinde Gottes gibt's Keuschheit und Einfachheit. Aber wir werden dann kurz noch einiges betrachten. Ich habe gelesen, dass nach dem Tod der russischen Zarin Elisabeth I., leider war sie ein Deutscher, im Jahre 1762 wurde in ihren Kleiderschränken 15.000 Kleider gefunden. Stellt euch vor, 15.000 Kleider. Und sie hat sich jeden Abend dreimal umgezogen. War sie eine Sklavin? Das ist ein armer Mensch. Und sie wusste nicht, ja, wie viel gibt's in unseren Schränken? Wisst ihr, die heutige Welt, ne? Schnäppchenjagd. Und so, shoppen gehen. Nur, wisst ihr, ich möchte es nicht übertreiben. Jetzt, Selbstachtung. Ist das auch ein Riese? Oder ein Feind? Wisst ihr, wir wollen die goldene Mitte sehen. Wir wollen wirklich nüchtern sein. Wir wollen jetzt nicht unbedingt in so wie jetzt Johannes der Täufer, da irgendwie in einem Leder, was, Zipfel oder so, was da war. Kamelfell. Ja, oder aus Kamelfell, ja. Selbstachtung, das ist jetzt nicht unbedingt ein Riese oder etwas. Wir müssen ja gepflegt sein. Wir dürfen auch nicht ein Anstoß sein. Verstehst du? Versteht ihr? Und natürlich früher, wo sie zum Beispiel in irgendeiner Kolchose, sie waren Melkerin da oder so, da war ein bisschen anders. Wir sind heute in einer anderen Gesellschaft. Wir kommen in die Versammlung. Wir achten auch, dass wir uns gut ansehen, dass wir auch gepflegt sind und dass wir auch uns pflegen, wie wir gestern gehört haben, nicht unbedingt im Schweiß oder so. Das gehört einfach dazu. Oder wenn zum Beispiel, wenn da ein Mädchen irgendwo einen Pickel hat und ihn zuschmiert, das ist nicht unbedingt verkehrt, versteht? Aber das bedeutet nicht jetzt, dass ein Mensch irgendwie, ja, will etwas sein oder schminken oder irgendwie sich präsentieren. Und ich sage extra, wir machen keine Gesetze, aber lernt bei Jesus. Und Gott möchte jedem, wisst ihr, dieses Gespür schenken. Brauche ich das? Muss ich? Verliere vielleicht so viel Zeit am Spiegel hier. Wisst ihr? Ich könnte vielleicht diese Zeit beten. Und wenn auch da ein bisschen vielleicht eins das andere ist, wem will ich gefallen? Wisst ihr, da möchte Gott auch Gnade schenken. Und jetzt die Gefahr des Stolzes wollen wir kurz noch betrachten. Es ist gesagt, wieder im Wort Gottes, und ich wähle extra Bibelstellen, das sind Schwerter. Das sind Schwerter, die sollen gerne durchs eigene Herz, Seele dringen. Es wird gesagt in Sprüche 16, Vers 5, ein stolzes Herz ist dem Herrn ein Gräuel und wird gewiss nicht ungestraft bleiben. Wisst ihr, das ist ein Wort Gottes. Stell dich unter dieses Wort. Und dann habe ich gehört oder gelesen, für Hitler war Demut, und er nannte das so, das größte Übel für das deutsche Volk. Stell dir vor, wie blöd er war. Echt? Er hat von Satan gehört. Und er hat gesagt, sie haben ihren Ursprung in der orientalischen Faulenzerei. Seht mal, man kann sehen, woher er das gehört hat. Und wisst ihr, wir können ganz direkt diese Bibelstelle sehen und wir können sehen die Geschichte. Wir können ganz genau sehen. Und warum hat Hitler so einen Zulauf bekommen? Der hat irgendwie diesen Punkt gefunden. Das spricht an. Der Mensch, oh, ich bin was. Oh, wir haben einen und Führer, groß. Und die Leute haben ihm zugejubelt. Groß und dann erstmal eigener Staat, Deutschland über alles. Und dann so erobern. Schrecklich. Stolz ist eine Eigenschaft Satans. Gut, es wurde gesagt, größter Feind. Aber, und ein Stolzer, er ist auch ein Werkzeug des Teufels. Deshalb kann ein Stolzer nicht in den Himmel kommen. Und dann noch etwas. Und hier haben wir etwas, wisst ihr, liebe Jugend, manchmal schaue ich, irgendwie, warum gibt's schlechtes Durchhalten? Stolz ist die häufigste Ursache der Niederlage. Und ich sage euch mal eine Bibelstelle. Ich will das auch beweisen. Ich will nicht etwas sagen, von mir, sondern Sprüche 16, Vers 18, schreibt euch einfach diese Bibelstelle auf. Ihr könnt dann aufschlagen, aber ich lese sie euch. Da steht, das Wort sagt, wer zugrunde gehen soll, der wird zuvor stolz. Und Hochmut kommt vor dem Fall. Eine einfache Bibelstelle sagt viel. Und ich lege euch etwas in die Hand, liebe Jugendliche, wie ihr durchhalten könnt. Jetzt möchte ich mich ein bisschen präzisieren. Ein Stolzer kommt nicht in den Himmel. Und jetzt sage ich etwas, was ihr vielleicht, wie soll ich jetzt mich besser definieren? Es gibt zwei Arten von Stolz. Einmal den Angeborenen und einmal den Sündigen. Stolz, der zu Taten kam. Weil der wiedergeboren ist, kommt in den Himmel. Aber sehen wir an den Jüngern, da war noch doch dieses. Das heißt, würden sie jetzt in die Hölle kommen? Nein, aber, wisst ihr, es ist so wie ein Baum, der ist einmal etwas Sichtbares und einmal etwas Unsichtbares. Das Sichtbare, das ist das Obere, wo Früchte trägt, und das Unsichtbare, das diese Früchte nährt, das sind die Wurzeln, die sind verborgen. Und der sich bekehrt, natürlich, da kommt sozusagen das Wort Gottes haut ab, ne? Der sündige Baum ist abgehauen, so, es ist weg. Aber hat der Bekehrte den Stolz los? So richtig, die Wurzeln noch nicht. Und der Geist Gottes will ihm dieses Verborgene zeigen. Und das tun wir heute. Jetzt, wie können wir den Stolz loswerden? Wir wollen jetzt unbedingt auch, weil das ist ja der Weg. Und ich habe so einen Gleichstrich gemacht. Das ist die andere Frage, aber die gleiche. Wie können wir demütig werden? Und dann ganz einfach, Nummer eins. Bitte den Herrn um Selbsterkenntnis. Herr, zeige mir mich. Zeig mir bitte, wie ich vor dir bin. Oder wie David betete, der Demütige, sagt, Herr, prüfe und erforsche mich. Erkenne, wie ich es meine. Psalm 139. Er hat gesagt, Herr, du kennst mich, du erforschest mich. Wie er dann sagt, wie er sich beugt und das sind einfach Wegweisungen. Dann das Zweite. Wenn Gott dir das gezeigt hat, dann bekenne es dem Herrn. Bekenne deinen Stolz, deine Eitelkeit, anders wirst du sie nie los. Deine Ehrsucht, deinen Ehrgeiz, deine Überheblichkeit, deine Worte, mit denen du andere erniedrigt hast, leg's ab. Weißt du, indem du es Gott bekennst, ins Licht bringst, nimmt er es dir. Erniedrige dich vor ihm. Das ist ein Weg. Und das Wort Gottes sagt, 1. Johannes 1, Vers 9, so wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von was? Von aller Untugend. Und das sind Untugend. Sünden, das ist das eine, aber auch die Untugend, die tiefer sitzende Sachen, das dürfen wir auch loswerden. Und wenn Gott dir gezeigt hat, dass du wirklich jemand beleidigt hast oder so, dann scheue es nicht, erniedrige dich, und ich sag's, wenn es wirklich der Geist Gottes dir gezeigt, vor deinen Brüdern und Schwestern, bitte sie auch um Vergebung. Auch auf der Arbeit irgendwo, wenn du Kollegen, Schulfreunden irgendwie, scheu es nicht, dich zu erniedrigen. Oder nimm Erniedrigung gern an. Du wirst merken, wie Gott es mit Segen ersetzen wird. Wisst, als ich angefangen im Betrieb, und da hatte ich so einen Kollegen, der versuchte mir ein bisschen so sticheln manchmal, und ja, ich habe es einfach ja nicht eingesteckt und egal. Und als ob ich es nicht merke. Und dann Freitag, wir räumen auf und er nimmt die Luftpistole und die Metallspäne. Das ist so schnell fegen, ne? So abblasen und die Hälfte, nicht die Hälfte, aber ein guter Teil fliegt auf meine Seite. Und ich stehe da, denke ich, Mensch, warum macht er das, ne? Normalerweise müsste er jetzt fegen seine Seite. Und dann kommt mir der Gedanke, naja, ich muss sowieso noch fegen. Oh, kein Problem, fege ich auf seine Späne. Und ja, wisst ihr, ich will jetzt nicht irgendwie, ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich nicht um meine Geschichten da erzähle, aber wisst ihr, der wurde mein Freund, der hat mir geholfen später, wenn nötig war. Und also es ist, wisst ihr, auch ganz normale, einfache, wir wissen, der arrogante Mensch, der kommt nicht an, ne? Der wird irgendwie verachtet. Und sogar, ich habe gelesen, in ganz normalen Kreisen, zufällig, der Herr Sammer, er hat ein Interview gegeben. Wer weiß, wer Sammer ist? Fußballspieler. Ja, natürlich, Jungs, viele, manche wissen, aber muss nicht unbedingt sein, ne? Ja, das will ich unterstreichen. Er wurde gefragt, Herr Sammer, was bedeutet Ihnen Demut? Und er sagt, seht mal, sogar die Welt sieht, er sagt, respektvoll zu sein. Gegenüber allen Menschen, egal welches Alter, welcher Herkunft, Bildung und sozialer Stellung, vor allem aber auch vor der eigenen Bedeutung. Seht mal, ich wundere mich, der Mensch hat es erkannt. Wir sind alle nur Bestandteil einer großen Geschichte, das soll jedem bewusst sein, egal wer er ist. Und man kann sagen, Gott sei Dank, ich hoffe, dass er Jesus findet. Wisst ihr auch, große Leute, die verstehen, was Demut ist, Gott kann ihnen gnädig sein. Und noch etwas, bevor ich Schluss mache, unter seinen Händen. Petrus sagt, als er schreibt an die Ältesten, als er schreibt auch an die anderen, er sagt, Petrus, der Mitälteste, ne? Sehen wir Petrus, den großen Apostel, den Kleinen, der Mitälteste. Und er sagt ihnen, so demütiget euch unter die allmächtige Hand Gottes. Und er sagt, denn Gott widersteht den Demütigen, widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Genau das Gleiche sagt dann auch Jakobus. Aber ein kleines Geheimnis, unter die allmächtige Hand. Wisst ihr? Diese allmächtige Hand, die erniedrigt alles Hohe. Es ist ein Gesetz Gottes in der Bibel, das Hohe muss erniedrigt werden. Und Gott hält seine Hand so tief, da schlupft man nicht so einfach rein, muss man klein werden. Die Pforte ist eng. Demütiget euch unter die allmächtige Hand Gottes. Es gibt keinen anderen Weg, unter diesen Schutz zu kommen. Nur durch Demut. Demütiget euch unter die allmächtige Hand, das sagt die Bibel. Und da sage ich ein kleines Geheimnis. Der Satan kommt da nicht durch. Er kommt da nicht durch, weil er groß ist. Er ist nicht groß, er ist aufgeblasen. Und was interessant ist, als Petrus diese Bibelstelle schreibt, dann schreibt er sofort, alle eure Sorgen werft auf ihn. Ja. Und Vers 8, seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben. Warum kann ein Löwe eine Maus nicht fangen, die ins Mauseloch flieht? Warum? Er ist zu groß. Die Maus ist klein. Wisst ihr? Und Gott gibt uns, ja, ein Fluchtort, ein wunderbares, ein Wohnort unter dem Schirm des Höchsten, unter dem Schatten, unter seinen Händen. Aber da kriechen nur die Kleinen runter. Und wisst ihr, Jakobus, er sagt das Gleiche, wenn wir das sehen, Zeit ist eigentlich schon fast abgelaufen, aber ganz kurz. Jakobus, er sagt, wir haben ja auch später angefangen. Ja, wir sehen diese Parallele. Und er zeigt einfach im 4. Kapitel, er sagt, woher kommt Streit und Krieg unter euch? Woher kommt das? Natürlich, diese Begierden oder so, das gehört alles dazu, Stolz und alles Mögliche. Das ist drin. Und das ist ein größtes Hindernis in Gebetserhörungen. Er sagt, ihr bittet und nehmet nicht. Darum, dass er übel bittet, nämlich dahin, ihr verzehrt eigentlich, diese innere Wurzeln darunter, dieses Unkraut, das verzehrt. Und dann sagt er, ihr Ehebrecherinnen, er zeigt jetzt nicht unbedingt diese Weltlichen, sondern er zeigt diejenigen, die Welt lieb wollen, oder? Wisst ihr nicht, der Welt Freundschaft ist Gottes Feind? Und dann sagt er weiter und zeigt, dieser Geist, der da um euch eifert, derselbe Geist gibt aber Demut. Er gibt Gnade. Und dann widersteht dem Teufel. Sieht mal, das ist, naht euch zu Gott. Und dann, gleich danach, reinigt die Hände. Ihr Sünder, macht eure Herzen keusch, ihr Wankelmütigen, seid elend. Also demütiget euch, Vers 10, demütiget euch vor Gott, so wird er euch erhöhen. Sieht mal, das ist der Weg. Und das ist auch die Vollmacht gegen den Teufel. Denn der in euch ist, ist größer. Der Demütige, der hat Vollmacht über die Macht des Satans. Das ist ein Weg. Wir brauchen diese Macht. Wir sehen, die heutige Welt ist akkult, die ist durch und durch verseucht. Wir haben keinen anderen Weg, um Vollmacht zu bekommen. Weil da, Jesaja 57, und das wollen wir lesen. Denn also spricht der Hohe und der Habene, der ewiglich wohnt, dessen Name heilig ist, der ich in der Höhe bin, Höhe und im Heiligtum wohne. Und dann bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geister sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Sieh mal, da wohnt Jesus und nirgendwo so anders. Und wenn im Herzen noch Steine sind, diese Feinde, ja, lass dich vom Wort Gottes einfach, ja, das Wort Gottes wäre ein Hammer, beuge dich einfach unter das Wort. Und er hilft dir dabei und er sagt, ich will nicht immer da hadern, nicht ewiglich zürnen, sondern es soll von meinem Angesicht ein Geist wehen und ich will Odem machen. Sieht man, welch ein Lichtblick ist hier. Er sagt, ich war zornig über die Untugend ihres Geizes und über des Stolzes und alles Mögliche und schlug sie, verbarb mich und zürnte. Er musste das, weil er widersteht den Hoffärtigen. Aber dann heißt es, sie gingen hin und her in den Wegen ihres Herzens und jetzt kommt's. Aber da ich ihre Wege ansah, heilte ich sie und leitete sie und gab ihnen wieder Trost. Und jetzt passt auf. Und denen, die über jene Leid trugen, guck mal, da waren einige dabei, die das gesehen haben und die beteten für sie, trugen Leid. Und seht mal, und Gott auf einmal, er sagt, so, jetzt lasse ich meinen Geist wehen, ich will dir Odem machen unter euch. Willst du die Demut haben? Willst du sie, liebe Seele? Er gibt sie dir umsonst, diese Perle. Weise nicht ab, nimm sie. Und so wirst du Ruhe finden für deine Seele. Ja, das hat Jesus gesagt, kommt her. Alle, die ihr mühselig beladen seid, ich will euch erquicken. Das ist so herrlich und schön, dieses Angebot Jesu. Gott segne uns dabei. Amen.